2012. Hier wird Handball zum Hörerlebnis. Tauche ein in die Gespräche unserer beiden Weltmeister Christian und Henning mit den Größen der Handballszene.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast 2012 mit Christian Zeitz und Henning Fritz. Unser heutiger Gast ist in Lettland geboren. Das Handballspielen erlernte er in Magdeburg, wo er auf die Sportschule ging und bei den SCM Youngsters in der dritten Liga spielte. Zu Einsätzen kam er beim Bergischen HC, SC Magdeburg und jetzt in Hannover Burgdorf. Aktuell ist er Halbfinalist gewesen bei der Handball-Europameisterschaft in Deutschland und Silbermedaillengewinner in Paris. Herzlich willkommen, Renas Utschins. Ja, hallo Renas, vielen Dank, dass du heute unser Gast bist.
Hi, danke für die Einladung.
Wir wollen dir erstmal von unserer Seite noch gratulieren, vor allem für ein sehr erfolgreiches Jahr. Ihr habt die Europameisterschaft, die Heim-Europameisterschaft sehr gut absolviert und dann natürlich das Highlight bei Olympia, Silbermedaille gewonnen. Erstmal mal herzlichen Glückwunsch von unserer Seite und lass uns vielleicht ganz kurz erstmal noch bei Olympia bleiben. Hast du schon realisieren können, was ihr / du da erreicht haben?
Ja, ich glaube schon. Jetzt auch genug Zeit vergangen. Und jeder auch von den anderen Nationalspielern hat ein wenig Zeit, sich davon auszuruhen oder mal alles Revue passieren zu lassen. Und ja, man muss schon sagen, dass halt also was ziemlich Geiles war, auch sicherlich in der Dramaturgie, wie es teilweise stattgefunden hat, gerade in den K.O.-Spielen. Das war schon was ziemlich Geiles, ich glaube, was uns alle auch weiterhelfen wird für die Entwicklung. Also gerade auch alle jungen Spieler, weil wir sind ja eine sehr junge Mannschaft. Und ja, ich muss sagen, es hat einfach riesig Spaß gemacht, da in so einer vollen Fußballarena da gegen 27.000 Franzosen zu spielen vor allem. Das war schon was sehr Besonderes. Und ich glaube, so wie es passiert ist, erlebt man das auch nur einmal. Aber klar war das auch ein Stück weit auch Motivation, auch da weiterzumachen, weil wir sehen auch, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Klar darf man jetzt nicht erwarten, dass wir jetzt jede EM, jede WM und Medaillen spielen, aber ich glaube, wir haben schon gezeigt, dass wir das Potenzial dazu haben, uns irgendwo da in die Richtung zu etablieren.
Und was waren deine Höhepunkte bei Olympia?
Ich glaube schon grundsätzlich auch das Feeling, mal das zu erleben, wie das drumherum ist, weil viele auch gesagt haben, oder viele gefragt haben, war es so, wie du dir das vorgestellt hast? Da war so meine Antwort eher, ich weiß nicht, ich kann darauf nicht antworten, weil diese Vorstellung, man wusste nicht, was einen erwartet. Und es war einfach eine tolle Erfahrung zu sehen, dass ja alle, die du oder die oder an denen du vorbeigehst, dass die auch alle Sportler sind, alle auch so das Ziel haben, der beste oder die beste Mannschaft in der Sportart zu sein. Das war schon sehr cool und viele haben es auch gesagt. Wenn wir jetzt hier im Gym waren oder in Paris im Olympischen Dorf, da war es ja nichts dagegen. Also wenn du hier vielleicht in Hannover mal im Gym gehst, da sind ja eher, sage ich mal, die freizeittechnisch Sport machen, wo du sicherlich vielleicht überlegen wirst. Aber wenn du jetzt in Paris im Olympischen Dorf da im Kraftraum warst und da die Athleten gesehen hast, also da hast du gesehen, okay, du hast vielleicht doch nicht so viel drauf im Vergleich zu den anderen.
Okay, was haben die da so gestemmt? Waren das dann auch, ich sag mal, Athletinnen, wo du sagst, okay, an das Gewicht würdest du dich nicht rantrauen?
Das Gewicht weiß ich gar nicht genau, aber zum Beispiel dieses Reißen, also von unten direkt hochreißen, da war die Stange voll. Ich glaube, da würde ich mir beim Umsetzen schon irgendwas am Rücken machen. Und die reißen das hoch und in dieser Explosivität, was schon sehr beeindruckend ist. Da sieht man, wie viel da in so einem Athleten steckt oder stecken muss, damit die auch jeder wirklich zum Beispiel beim 100-Meter-Sprint, damit die jede Millisekunde rausholen. Ich glaube, das wäre auch nichts für mich, weil ich eher so auch einer bin, der wirklich so aufs Team angewiesen ist, weil ich finde, dass man halt zusammen viel mehr schafft und ich jetzt nicht der Präzisionssportler bin.
Jetzt hatten wir Marco Krigic auch im Podcast und haben ihn vergessen zu fragen, wie denn die Silbermedaille gefeiert wurde. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen einen Einblick, was offiziell ist, geben.
Ja, also wir sind auf jeden Fall zurück nach Paris gefahren, erstmal im Bus und da war die Stimmung dann, nachdem wir ja sicherlich den kleinen Schock im Finale verdaut haben, auch wieder sehr gut und sehr ausgelassen. Weil ich glaube, man hat schon gesehen, dass wir das alles sehr genossen haben und gerade für den Kai Häfner, der jetzt das letzte Länderspiel hatte, der jetzt auch noch einmal den Abend mit uns genossen hat, da war die Stimmung schon gut. Und dann waren wir erst bei der Abschlussfeier im Stadion und das haben wir uns dann kurz angeguckt, sind dann aber weiter ins Deutsche Haus, wo wir dann empfangen worden sind. Ich glaube, das hat man auch gesehen. dann über Instagram, glaube ich. Und ja, da haben wir gut gefeiert und sind dann auch weiter in die Stadt gezogen für ein paar Stündchen noch. Und gut, da haben wir uns dann gesplittet. Manche mussten raus zum Flieger ganz früh am Morgen, manche nicht so früh. Und ja, da war ich froh, dass wir dann noch in einer kleinen Gruppe draußen waren, wirklich einfach mal alles abfallen lassen konnten und auch die letzten Stunden so zusammen genießen konnten.
Ja, das hört sich ja nach einer sehr runden Sache an. Ja. Gab es einen Athleten, den du persönlich getroffen hast, wo du gesagt hast, okay, den kennst du nur aus dem Fernsehen, schön den mal hier live zu sehen, oder hast du vielleicht auch ein Selfie mit irgendwem gemacht?
Die deutsche Basketballnationalmannschaft, die habe ich gesehen, die stand eigentlich direkt vor mir, was ich auch sehr beeindruckend fand, dann wirklich die Größe zu sehen, wie dann es auf einmal vor einem ist, weil das nimmt man gar nicht so im Fernsehen richtig wahr. Gerne hätte ich mit dem, glaube ich, ein Foto gemacht, muss ich im Nachhinein sagen, aber da wollte ich denen nicht wirklich auf den Nerv gehen, weil die waren da gerade im Olympischen Dorf und waren ja das Spektakel da und jeder wollte mit denen ein Foto, da wollte ich da jetzt nicht auch noch ran, da war ich ein bisschen bescheiden. Aber ja, sonst tatsächlich würde ich jetzt sagen, habe ich niemanden von den großen, berühmten Sportlern gesehen oder ist mir nicht über den Weg vorbeigelaufen. Oder halt vielleicht diese Simone Biles, diese Leichtathletin. Da gab es ja auch eine coole Geschichte, dass wir eigentlich mit ihr ein Foto machen wollten, mit einer kleinen Gruppe, mit Juri, Christoph Steiner, David Spitz und Marco Griegisch war auch dabei. Und wir haben die leider in der Mensa abgefangen und wir dachten uns eigentlich dreist beim Essen zu fragen, ob wir ein Foto machen können. Juri hat sich dann trotzdem getraut, aber da haben wir einen Korb bekommen, weil ja eben beim Essen das nicht so günstig war, nach einem Foto zu fragen.
Jetzt habe ich gehört, dass das Essen in Paris nicht so gut war in der Kantine. Was kannst du davon berichten oder wie war die Auswahl? Vielleicht kannst du das mal den Zuhörern erklären, wie groß da die Auswahl ist.
Also an sich war die Auswahl schon da. Also es war irgendwie alles da, was man eigentlich braucht, um satt zu werden. So Nudeln, Reis, Hähnchen. Auch mal ein Fleischspieß oder eine asiatische Küche. Also man musste sich das so vorstellen. Wir kamen rein und es gab so, glaube ich, 5 oder 6 Kantinen. Also auch so die Richtung eben europäisch, asiatisch, französisch, halal. Und jeder hat im Grunde hatte jeder dasselbe, so was Reis, Nudeln angeht und Tomatensauce und dann eben so was Fleisch angeht, was die kleinen Sachen angeht. Das war dann halt verschieden. Und ja, das war halt eben so vielleicht auf Masse gekocht, dass halt eben jetzt eher alles ein bisschen trockener war oder eben nicht so gut gewürzt. Also so eher in Anführungszeichen langweilig. Das war, glaube ich, was zu bemängeln war, was ich aber auch, glaube ich, nachvollziehen kann, wenn du dafür 1000 Sportler kochen musst, dass es halt einfach nicht so in der Qualität dann da sein kann. Aber so von der Auswahl war schon auf jeden Fall was da.
Gesetz hat gewonnen.
Ja, und vor allem, wenn du das 2 Wochen essen musst oder 3 Wochen ja, essen musst, genau. dann freut man sich doch mal auf einen doppelten Cheeseburger in der Kabine, oder?
So ist es, ja. Es kam dazu, so, dass du halt jeden Tag dasselbe gegessen hast und gar nicht so richtig Appetit drauf hattest. Mhm. Aber da gab es immer noch so eine kleine Ausweichstelle, wo eine Pizza gebacken wurde, die wirklich gut war. Oder auch eine Bäckereistation, wo wirklich frisch gebacken wurde, so ein Baguette oder so ein Schokobrötchen, was für zwischendurch mal, wenn es die Zeit erlaubt hat, was ja, dem Kopf gut getan hat.
Ich habe gelesen, dass du ja da gerne dem Kaffee und dem ein Stück süßem Kuchen nicht ausweichen kannst. Ist das richtig?
Ja, das stimmt. Ich bin tatsächlich ein Fan von Kaffee und Kuchen. Aber zum Glück konnte ich es auch häufig bei Kaffee belassen, weil wir hatten direkt unter unserem deutschen Haus war so eine große Lounge, so für alle Sportler. Und da war auch ein Café drin. Da gab es von der Siebträger ein gutes Café und dann waren die Wege entsprechend kurz. Da musste halt mal ein junger Spieler oder bei uns tatsächlich auch in der Mannschaft ein älterer Spieler ist mal runtergegangen und hat mal für die Gruppe Kaffee geholt. Und dann haben wir zusammen in der WG Olympia geschaut an einem freien Tag und so ein bisschen gequatscht und einfach ein bisschen auch die Zeit zusammen genossen. Also das war jetzt nicht so klassisch wie bei einer WM-EM, wo jeder dann irgendwo auf dem Zimmer ist oder auf dem Zweierzimmer, sondern das fand ich ja auch ganz cool, dass man irgendwo in der Gemeinschaft in seiner WG im Wohnzimmer saß. Da war noch die Behandlungsbank und der Physio hat es auch gesellig, weil er dann auch nicht nur behandelt hat, sondern auch die Spieler um sich rum hatte. Also das war schon so im Großen und Ganzen ein cooles Erlebnis.
Was heißt WG? Also in wie viele Gruppen wart ihr dann jeweils aufgeteilt? Oder hattet ihr einen großen Aufenthaltsraum und dann mehrere Gemeinschaftsräume? Wie kann man sich das vorstellen?
Das war bei uns, also es war wirklich wie Wohnungen. Mhm. Es waren eine 9er-WG und eine 7er-WG und dann hatten die offiziell noch eine WG. Und es waren immer, bei uns waren das, glaube ich, 4 Zimmer oder 5 Zimmer. Da muss man überlegen, wie viel wir waren. Ich glaube, nee, wir hatten genau 4 Zimmer, 3 Doppelzimmer und ein Einzelzimmer. Wir hatten die 7er-WG. Und dann gab es halt noch so ein, genau so ein, ja, so eine Art Wohnzimmer, wo genau der Fernseher stand, wo ein Kühlschrank stand, wo wir noch Sitzkissen reingetan haben und uns da gemütlich gemacht haben. Und da gab es auch dann 2 Toiletten, 2 Bäder. Also es war so ein bisschen komische Konstellation. Da gab es nur eine Toilette. Dann das andere Zimmer war, oder das andere Bad war Bad und Toilette und das andere Bad war nur Dusche. So war die Konstellation. Aber das hat dann, also wir hatten es uns anders vorgestellt, aber das hat dann wirklich gut geklappt, dass jetzt nicht alles die ganze Zeit besetzt war.
Jetzt habe ich von Tag 1 bei Olympia die Betten aus Karton gesehen. Wie gut schläft sich denn so auf solchen Kartonbetten?
Ich muss tatsächlich sagen, dass ich sehr gut damit klargekommen bin, weil ich auch ganz gerne etwas auf härteren Matratzen schlafe. Aber ich habe schon gehört, dass andere da nicht so gut geschlafen haben. Aber man muss sagen, die Betten waren tatsächlich stabil. Also da brauchst du keine Angst haben, dass du irgendwie einbrichst in der Nacht, wenn du dich da drehst. Also für mich war es eigentlich tatsächlich ganz komfortabel.
Ich könnte jetzt fragen, ob das auch zu zweit stabil war.
Worauf willst du anspielen?
Nein, wir hatten damals 2004 und 2008 hatten wir so Wemser dabei mit Jan-Olaf Immel und Dragunski und die haben sich immer im Zimmer verprügelt und ich glaube, da ging einiges zu Bruch und wenn da so Kartonbetten.
Ja gut, die kann man schnell ersetzen.
Die kann man schnell ersetzen, aber ich glaube eh, dass ein Dragunski oder auch ein Immel die Kartons zusammengefallen hätten, dann hätten sich auf den die Matratze auf den
Boden gefunden. Also bei euch ist es nicht dazu gekommen, dass ihr euch gegenseitig verdroschen habt, sondern ihr habt euch mehr oder weniger alle lieb gehabt.
Ja genau, alle hatten sich lieb und haben auch alleine in ihrem Bett geschlafen.
Das ist ja schon mal gut.
Aber gab es auch keinen, dem vielleicht das Bett zu kurz war, wo du gesagt hast, okay, wir legen lieber die Matratze auf den Boden. Das ist ja schon noch bei uns früher auch häufig vorgekommen, dass sich die größeren Spiele einfach auf den Boden mit der Matratze
gelegt haben. Ja, Dragunski, Zerber, also normal hast du ja ein Bett so, ich glaube, 2 Meter Matratze lang. Ne? Ja. Aber wenn du dann über 2,10 Meter groß bist, dann war es für die ein Problem, wenn die Füße 10, 15 Zentimeter unten raushängen. Dann haben die sich oftmals die Matratze zur Seite gelegt. Hattet ihr ähnliche Fälle?
Ich weiß nicht, wie das Julian oder ein Christoph Steiner zum Beispiel gelöst haben, aber es gab tatsächlich Bettverlängerungen, dass man noch so ein verlängertes Teil ans Bettende gestellt hat und dann ein bisschen mehr Platz hatten. Aber wenn ich auch so überlege, vielleicht dann auch Athleten, die nicht nur 2 Meter lang sind, sondern auch 2 Meter breit, ich glaube, die hatten dann vielleicht mehr Probleme, in dem Bett zu schlafen.
Oder vielleicht ein Basketballer.
Andi Wolf braucht auch ein bisschen mehr Matratze als
Also, aber ich glaube, wir sind da alle ganz vernünftig klargekommen. Also, ich habe jetzt keinen gehört, der jetzt schlaflose Nächte hatte wegen der Matratze.
Okay. Ja, du hattest schon dieses Frankreich-Spiel angesprochen. Ich glaube, wir haben alle eine ganze Menge gesehen und erlebt, auch Spiele gehabt, die spitz auf Knopf standen. Aber ich glaube, wenn man 20 Sekunden vor Schluss alle, die sowas erlebt haben, zusammensetzt und sagt, okay, was müsste theoretisch passieren, um dieses Spiel noch zu seinen Gunsten zu drehen, würde jeder sagen, also in der Theorie kann man immer was aufzeigen, aber in der Praxis ist das nicht denkbar. Nimm uns da mal mit, wie hast du die letzten 20 Sekunden im Spiel gegen Frankreich erlebt?
Ja, also es war, wenn ich vielleicht sogar die 30 Sekunden nehme, dann war ja das so, dass wir 7-6 gespielt haben und da auf einmal irgendwie auch ziemlich langsam aufgebaut haben, wo ich mir schon dachte, dass das gerade irgendwie nicht gut ist, weil wir eben Zeitdruck haben und sicherlich hat man da auch unterbewusst vielleicht in dem Moment gesagt, okay, dann wird es wahrscheinlich eine Niederlage, weil man dann so sieht, ja okay, wir bauen langsam auf, wir brauchen aber 2 Tore für die Verlängerung und nach einer klaren Torchance sieht es jetzt auch gerade nicht aus. Ja, da war es unterbewusst sicherlich irgendwo auch für einen durch. Aber dann haben wir noch einen 7 Meter bekommen, glaube ich, dann 13 Sekunden vor Schluss. Und dann gibt, glaube ich, der Schiedsrichter nochmal uns zuliebe einfach eine 2 Minuten, weil er, glaube ich, auch dachte, okay, das Spiel ist durch und dann gehen wir doch nur 2 Minuten und dann passt das schon. Und dann, klar, musste der 7 Meter erstmal rein, aber für mich in dem Moment ja, war das einfach kein Zweifel dran, dass der auch reingeht. Und dann hat man vielleicht nochmal angefangen, heimlich zu hoffen, weil es noch 10 Sekunden waren, aber man hat schon gesehen, die Franzosen, die wollen da die Zeit irgendwie verschleppen und bringen den Ball ganz in Ruhe zur Mitte. Und da war so der nächste Punkt, wo man dachte, okay, man muss jetzt die Niederlage wahrscheinlich akzeptieren. Und dann kam noch die Auszeit, ja, bei 6 Sekunden vom Schluss. Und dann, ja, ich glaube, hat man vielleicht in einigen Gesichtern schon gesehen, dass nichts mehr wird. Aber ich glaube schon, dass man noch alles versucht hat. Also jeder hat das versucht, um in dem einen Fall von 1000, dass der Ball dann irgendwie dann doch noch abgefangen wird. Und ich glaube, das kann auch nur passieren, wenn der Glaube auch bei allen 1000 Malen vorhanden ist. Und das war halt eben so eine Situation, wo man dachte, okay, ist sehr unwahrscheinlich, aber man will einfach alles geben bis zur letzten Sekunde, egal wie unwahrscheinlich das ist. Und dann war es eben der Fall, gefühlt einmal einer Generation, dass diese Situation dann entsteht, dass die KMM eigentlich der gefühlt jede Entscheidung richtig trifft und auch eine Größe hat, wo der Ball eigentlich nicht abgefangen werden kann, dass da Julian den Ball abfängt und wir dann auch noch die letzte Chance hatten. Und wie es dann auch so sicherlich auch zu meinem Spiel an dem Tag gepasst hat, ging der Ball auch noch rein. Und dann waren wir auch in so einem sicherlich mentalen ja, Vorteil, wo wir jetzt gesagt haben, wir haben jetzt den Schwung, jetzt holen wir uns auch das Ding. Genau, und dann haben wir es auch zum Glück noch über ja, die Verlängerung gebracht.
Willst du was sagen, Christian?
Ja, also was hat dir denn Nikola Karabatic nach dem Spiel gesagt? War er sauer oder war er einfach nur niedergeschlagen?
Ich glaube, der war schon niedergeschlagen, aber ich glaube, also ich habe eher den Kontakt zu ihm gesucht und ihm gesagt, ja, danke für eine tolle Karriere, einfach, dass man aufs Team hochgeschaut hat. Ja. Und dass man schon stolz ist, auch gegen ihn gespielt zu haben, weil, wie gesagt, da saß ich mit 10 Jahren vom Fernseher und habe ihm da zugeschaut und jetzt ja, durfte ich auch bei seinem letzten KBM-Spiel dabei sein, das ist schon was Besonderes. Und ja, da hat er auch nur mich beglückwünscht zu der Leistung und dann auch ja trocken dann gesagt, ja, und du hast jetzt auch meine Karriere beendet. Also, aber das war dann auch eher so mit Humor und er konnte da auch lachen. Ich glaube, also ich hatte das Gefühl, dass er dann vielleicht nicht in dem Moment mit fein war, aber dass er damit gut umgehen konnte mit der Situation, dass jetzt vorbei ist. Also sicherlich war viel Niedergeschlagenheit dabei, aber ich glaube, der war auch irgendwo erfahren genug und hat so viel mitgemacht, dass er auch trotzdem auch den letzten Fans, die da waren, auch glaube noch Autogramme gegeben hat und zumindest auch noch, sagen wir mal, ein freundliches Gesicht abgegeben hat und auch gelacht hat. Also ja, das hat er dann schon sicherlich auch noch gut in der Situation gemacht.
Also das gesamte Jahr 2024 war für euch ein Riesenerfolg bei der Heim-EM im Halbfinale, jetzt hier im Finale bei Olympischen Spielen. Das macht natürlich dem Handballfan Hoffnung für die Zukunft. Was kannst du den Fans sagen? Wo siehst du die deutsche Mannschaft? Weil ich meine, ihr seid ja auch noch ein junges Team oder sagen wir es mal so, es ist eine gute Mischung zwischen den erfahrenen Spielern und den sehr jungen Spielern. Das heißt, ihr gefühlt die Zukunft liegt bei euch. Siehst du das ähnlich? Wo siehst du das Potenzial dann auch für die nächsten Turniere?
Ja, ich sehe es auch eigentlich genauso wie du. Das größte Manko in Anführungszeichen ist ja, dass wir extrem jung sind und dass man halt auch nie weiß, in welche Richtung die Entwicklung dann wirklich geht. Geht sie bis ganz nach oben oder stagniert sie irgendwo und geht nicht mehr weiter? Ich glaube, da ist auch erstmal jeder für sich selbst verantwortlich, dass er im Verein seine Spielzeit nutzt und auch seine Leistung bringt, immer dazu lernt. Aber wenn ich mich jetzt nach den 2 Spieltagen umgucke, dann sehe ich ja wieder, dass Julian, zumindest auch gegen uns und David Spät, auch Justus in meiner Mannschaft, wieder Top-Leistung gezeigt haben. Und wenn man das konstant so über die Zeit bringt und immer erfahrener wird, auch durch jedes Turnier, das dann im Winter ansteht, dann glaube ich schon, dass wir auf jeden Fall den Top-Teams immer näher kommen können. Weil ich glaube nicht, dass Nationen wie Spanien oder Frankreich so einen Nachschub haben, wie wir es haben, einfach in der Menge auch. Und für die nächsten Jahre, wenn vielleicht auch noch die aktuellen Top-Spieler irgendwann vielleicht an Leistung verlieren, weil sie älter werden, dann glaube ich schon, dass wir in den nächsten Jahren etwas sehr Stabiles aufbauen können, wo wir dann vielleicht uns mal über ein paar Jahre da oben absetzen können. Aber das ist dann eher ein Weg noch von 4, 5 Jahren, bis wir wirklich davon sprechen können. Und bis dahin wollen wir es natürlich Stück für Stück weiter ranklimmern, die Top-Teams, und natürlich auch immer mal wieder weiter ein Halbfinale spielen. Das wollen wir uns auf jeden Fall sicherlich als Ziel setzen, weil wir es ja auch schon gezeigt haben. Klar soll man nicht übermütig werden, aber man soll sich auch nicht verstecken, weil es ist ja immer so, dass das Ding gefühlt, wenn man jetzt sagt, oder man hat jetzt eine Silbermedaille und sagt, ja, okay, jetzt wollen wir da angreifen, dann sagen alle, seid nicht übermütig. Und wenn man ein schlechtes Turnier spielt und das nächste Turnier geht, sagen alle, ja, das wollt ihr denn reißen, ihr habt doch eh nichts gebracht, die letzten Turniere. Das ist immer so ein Mix, deswegen.
Das ist eine tolle Fähigkeit der Deutschen, dass wir allem alles Gute wünschen. Wenn es aber nicht funktioniert, dann wird es runtergeredet. Aber ihr könnt auf jeden Fall stolz sein, und mit Selbstbewusstsein kann man natürlich in die Spiele gehen. Jetzt hast du ja auch eine sehr steile Karriere hinter dir, ne? Also mit dem ersten Bundesligaspiel relativ schnell dann auch die erste Nominierung in die A-Nationalmannschaft, bist mit den Junioren schon sehr erfolgreich gewesen. Was hat dieser Erfolg jetzt mit der Silbermedaille auf dem Feld bzw. in der Mannschaft getan? Merkst du, dass Mitspieler oder auch Gegner dir anders gegenübertreten, dass sie dich vielleicht jetzt
ja, anders decken?
Anders decken, noch härter, du bist jetzt noch gefährlicher. Bist du da anders im Fokus oder wie empfindest du das?
Ja, ich hatte das schon das Gefühl, vielleicht gerade bei Olympia, wenn man vielleicht auch die Gruppenphase gut gespielt hat oder ein Spiel gegen Frankreich. Natürlich war dann das nächste Spiel immer so, dass die erfahrenen Spieler so vielleicht dem Jungen mal aufzeigen wollten, wo die Grenzen sind, und vielleicht jede Fehlaktion noch umso mehr bejubelt haben oder gegen eingestichelt haben. Das hatte ich schon das Gefühl, und in der Bundesliga merkt man auch, dass man einfach nicht mehr so den Platz hat, sage ich mal, um nach dem Zweikampf einfach durchzugehen. Da merkt man schon, dass alles sehr eng gemacht wird und dass man ja in eine schwierige Situation gebracht wird, oder die versuchen, dich in eine schwierige Situation durch Doppel nach dem Zweikampf zu bringen, dass man auch eine schwierige Entscheidung treffen muss. Und das wird halt auch der nächste Step sein für mich, dass auch wenn viel Video geguckt wird und die Gegner auch ein gutes Gefühl für einen bekommen, dass man trotzdem da seine Leistung bringt und richtige Entscheidungen trifft, trotzdem die Zweikämpfe gewinnt, dass man auch dadurch sein Repertoire erweitert und möglichst unberechenbar ist in seinen Aktionen. Das ist halt dann auch mein Ziel, auch für die nächste Zeit jetzt.
Das heißt also, dass du dein Training dann auch im Individuellen ein bisschen anpassen möchtest, um variabler zu werden? Kann ich mir das so vorstellen?
Ja, ich gucke ja auch dann meine Videos und schaue, was ich in welchen Situationen vielleicht auch anders machen kann. Und dann versuche ich das selbst im Training umzusetzen. Weil es ist ja auch meistens so in der Bundesliga, dass du halt nicht allzu viel Zeit für Individualtraining hast. Da musst du schon vielleicht mit dem Trainer aussprechen und vielleicht nach seiner Meinung fragen. Da ist auch mit Christian, glaube ich, ein guter Ansprechpartner, der für sowas so offen ist. Und dann musst du es halt im Training auch mal umsetzen, auch wenn es dann mal ein schlechtes Training ist, weil Dinge nicht funktionieren oder weil es dann so übermütig rüberkommt, wenn du dann andere Sachen machst. Aber dafür ist ja das Training da, und da will ich diese Sachen probieren, und dann wird es ja herauskristallisieren, was klappt gut, woran kann man ansetzen und was gehört vielleicht nicht in ein Repertoire von mir. Und dabei darf man halt nicht vergessen, die starken Sachen trotzdem auch zu stärken. Also es ist immer so ein bunter Mix, an dem man arbeitet, und man darf halt nicht alles auf einmal wollen, sondern Step by Step, dass man sich seine Sachen dann auch entwickelt, und das Körperliche gehört ja auch dazu, dass man im Krafttraining einfach Gas gibt und dann körperlich auch noch ein paar Kilos zunimmt, damit man auch schwerer, oder damit es für die Gegner ist, einen schwerer zu stoppen. Das sind ja auch unglaubliche Vorteile im Handball unserer Sportart.
Jetzt vielleicht eine bisschen schwierige Frage, aber merkst du auch, dass du vielleicht bei den Schiedsrichtern ein anderes Standing hast?
Das merke ich aktuell noch vielleicht nicht ganz. Ich glaube, da braucht man noch 1, 2 Jahre. Oder vielleicht machen wir in der Kommunikation was falsch, das weiß ich nicht.
Kann ja sein, dass die dir vielleicht ein bisschen mehr mit dir reden und nicht so ein bisschen abwinken oder so. Oder? Das kann ja sein.
Ja, also ich glaube, ich bin einer, der jetzt nicht zu viel Kontakt mal zu den Schiedsrichtern sucht, aber vielleicht, wenn es gerade emotionaler und hitziger ist, dass ich auch mal vielleicht zu emotional den Schiedsrichtern gegenüber reagiere. Ich glaube, das ist ja auch was nicht so gut ist, wo die Schiedsrichter dann halt abweisend reagieren können. Aber ich versuche schon, einen vernünftigen Umgang mit denen zu finden. Und gerade bei einer Fehlentscheidung, vielleicht war aus meiner Sicht eine Fehlentscheidung, mit denen zu kommunizieren, okay, wo die den Fehler dann gesehen haben in der Situation bei mir.
Also ich habe auch immer versucht, ihnen die Fehlentscheidung aufzuzeigen, aber die haben das immer irgendwie anders gesehen als ich. Ich verstehe das gar nicht. Also die haben auch irgendwie nie eine Entscheidung zurückgenommen, konnte ich nie verstehen.
Ja, Henning, also viel besseren Blick. Ich weiß nicht, was du für Entscheidungen getroffen hast da. Du musstest nur den Ball halten. Da gab es nicht groß viele Entscheidungen, die du da anders gesehen hast.
Okay.
Und meistens hast du es wenn du 20 Meter weg warst, dann hast du die beste Entscheidung getroffen. Oder wusstest du wie der Schiedsrichter zu pfeifen hat.
Also, am Ende muss man es auch akzeptieren irgendwo.
Ja, ist aber so, selbst, ich meine, wir wissen ja, also um Gottes Willen, da will keiner tauschen. Wir sehen es alle, wenn wir entspannt entweder auf dem Sofa sind oder in der Halle, immer besser. Und wenn du als Spieler bist du immer parteiisch, du möchtest die vielen engen Entscheidungen, die wir im Handball haben, natürlich immer gerne für dich haben und da ein Maß zu finden. Also deswegen da trotzdem immer großen Respekt vor denen. Bei der medialen Aufmerksamkeit heute haben wir zig Zeitlupen, da sieht man immer alles nochmal besser. Und in dem Moment das zu entscheiden, vor allen Dingen dann auf Augenhöhe. Wenn du dann noch ein bisschen höher sitzt im Publikum, hat man immer noch mal einen besseren Blick drauf. Also von daher mit Sicherheit nicht einfach.
Ja, und ich merke auch manchmal tatsächlich, wenn ich zum Beispiel beim Durchbruch irgendwie noch ein wenig Kontakt bekomme oder noch einen Stoß und dann meine es ein 7 Meter, dann gucke ich mir das Spiel im Nachhinein an und meine vielleicht oder sehe dann, dass gar nicht danach aussah. Also dass dieses Gefühl, was man an Kontakt bekommen hat, einfach so auf dem Video nicht sieht oder und der Schiedsrichter das auch dementsprechend auch vielleicht gar nicht so empfindet. Also das ist ja auch so diese Sachen, wie man es auch empfindet, dieser Geschwindigkeiten, der man dann ist.
Und diese es sah nicht spektakulär genug aus und manchmal, wenn Aktionen spektakulär sind, ich meine, du weißt ja selber, im richtigen Moment jemanden beim Sprung gestoßen, ja, dann fliegt der spektakulär und eigentlich war es gar nicht so dramatisch. Ja. Also ich glaube, wenn man selber nie Handball gespielt hat oder auf einem gewissen Niveau, ist das auch schwer zu beurteilen. Ja,
auf jeden Fall. Ja, das sagst du ja richtig. Da brauchst du auch nur genau falsch in der Luft zu liegen, kriegst einen Kontakt, wo du gerade dich einfach nicht steuern kannst und der Kontakt ist einfach kein Stoß. Ja. Dann fliegst du hin, das ist dann einfach schwierig auch für Außenstehende da das zu beurteilen. Deswegen,
Jetzt haben wir beide fast einen ähnlichen Werdegang, zumindest mal was die Anfangszeit angeht. Du warst auch auf der Sportschule in Magdeburg. Erzähl mal ein bisschen davon. Ich meine, das ist ja ein paar Jahre, also es unterscheiden uns ja ein paar Jahre.
Jahrzehnte.
So schlimm wollte ich es jetzt nicht sagen, aber ich bin ja Ende der 80er auf die Sportschule gegangen, habe mehr oder weniger die Wendezeit erlebt. Nimm uns da vielleicht mal ein bisschen mit, wie du die Sportschule in Magdeburg erlebt hast.
Ja, für uns oder für mich war es ziemlich einfach tatsächlich, weil wir in dem Jahr, wo ich nach Magdeburg gekommen bin, wir waren da, glaube ich, 7 oder 8 Leute, die da auch oder 7, 8 Handballer, die da auch neu dazu gestoßen sind. Und wir waren alle in einer Mannschaft. Und dementsprechend hat ja einer gegenüber gewohnt, der andere neben dir. Und es war schon so ein Feeling, so halb vom Ferienlager, was schon ziemlich cool war. Gerade in den Sommerferien, wo nur Handball war, 2-mal am Tag und danach frei. War das schon richtig cool, fand ich gerade mit 13, 14, 15. Wenn du dann neben deinen Freunden wohnst, gefühlt, macht es schon sehr viel Spaß. Also den Erziehern macht es vielleicht dann nicht so viel Spaß, weil es mal laut ist und die viel zu meckern haben. Aber dann haben wir auch so was wie FIFA-Turniere auf der PlayStation gespielt. Oder saßen viel zusammen, haben den Raumhype auseinandergenommen.
Also aufgeräumt, wolltest du sagen.
Genau. Ja. Und dann haben wir uns vielleicht den einen oder anderen Streich gespielt. Alles, was halt dazugehört. Und es war schon eine richtig coole Zeit, wo man eigentlich alles erlebt hat. Sportlich und dann auch so schulisch hat man ja Abi zusammen gemacht und währenddessen eine deutsche Meisterschaft gespielt und auch dann mal gewonnen, 2018, glaube ich. Und ich glaube, es hat schon ein Stück weit geprägt, weil dann auch Magdeburg zu so einem Zuhause einfach geworden ist, weil man sich in der Stadt super wohl fühlt, weil man super Erinnerungen daran hat. Und es hat uns auch allen viel Spaß gemacht und daraus sind ja auch jetzt Freundschaften fürs Leben entstanden. Weil wenn man 7 Jahre sich jeden Tag sieht und sich mit einem gut versteht, dann hält man den Kontakt auch jetzt, wenn man sich 3, 4 Monate nicht sieht. Und das, glaube ich, ja das Schönste dran, dass man dann noch die anderen sieht, wie die ihren Weg gehen. Muss ja nicht jeder in der Bundesliga spielen, sondern manche haben ja mit Sport aufgehört und gehen anders privaten, beruflichen Weg, was auch vielleicht sehr spannend ist. Und das finde ich schon cool zu sehen, dass den Leuten, denen man vielleicht sehr nah war, weil man viel miteinander zu tun hat, wie die jetzt auch ihren Weg gehen irgendwo da draußen in der Welt.
Wer waren dann da die bekanntesten Mitspieler damals?
Ich glaube, man kennt noch einen Justin Kurch aus Eisenach. Sonst sind viele in der zweiten Liga verteilt, in Dessau. Ich weiß jetzt nicht, ob man die Namen kennt, aber vielleicht Yannick Danneberg, auch mal ein Talent gewesen, früher. Oder ja, mein bester Kumpel auf Karl Hake oder an Yannick Patz, weil jetzt, ich glaube, das sind so einfach Namen, die gerade in der zweiten Liga spielen und die haben es auch in die zweite Liga geschafft. Ich rede auch viel von vielleicht den Leuten, die gerade nicht Handball spielen. Und weil man war ja nicht nur mit Handball in einer Klasse, sondern auch Sportarten waren gemischt und war auch sehr spannend dann zu sehen, wie es bei denen läuft, weil es auch vielleicht nicht Handball ist, sondern mal sowas wie Leichtathletik. Und ja, die sind dann auch vielleicht einen anderen Weg gegangen, können jetzt das Studentenleben völlig genießen und geben davon mal viele Eindrücke. Genau, und so ist es sehr ein bunter Mix, mit dem man da zusammen war.
Jetzt hatte ich das gar nicht so auf dem Schirm, aber du wurdest 2022 mit SC Magdeburg Deutscher Meister. Wie war das?
Ja, das, ich glaube, das ist nur eine offizielle Sache, weil man ja, glaube ich, ein-, zweimal ausgeholfen hat bei der Mannschaft und deswegen auch zum Meisterschaftsteam dann ganz offiziell gehört. Aber ja, damit kann man natürlich wenig anfangen. Ich habe auch keine Medaille davon zu Hause, was aber jetzt auch gar nicht schlimm ist, weil man das einfach selbst dann irgendwie erreichen will, wie jetzt diese Silbermedaille, wo man dann auch dafür wirklich was getan hat. Nicht nur, wenn der einer krank mal zum Training gekommen ist und sonst nicht dabei war. Also das ist nur rein offiziell, aber dann da fühle ich mich auch nicht angesprochen.
Aber hast du mit auf dem Rathausbalkon gestanden und hast mitgefeiert?
Nein, das nicht.
Okay. Das ist ja das Wichtigste.
Das stimmt, ja. Und erst wenn man da mit dabei war, kann man sagen, ich wurde Deutscher Meister.
Es heißt ja oftmals, ich sag mal, sind die Rahmenbedingungen, man braucht eine Chance, jemand muss einem eine Chance geben. Wie wichtig war für dich hier die Möglichkeit, über die Sportschule in Magdeburg eine gute Ausbildung zu bekommen? Ne? Also ich weiß nicht, ob es noch so ist wie damals, zweimal am Tag Training, Schule und Sport oder Schule und Training abgestimmt aufeinander. War das noch so, wie ich es damals kenne, wie ich es gerade geschildert habe? Hast du es auch so erlebt? War das ein guter Grundstein?
Ja, auf jeden Fall. Also das wurde wirklich super verbunden. Die Schule fing um 7 an, ging die ersten 2 Stunden bis um 9. Und dann hattest du direkt Training von 9:30 bis 11 Uhr. Sei es Krafttraining oder zum Beispiel Technik, Wurftraining. Das war dann schon alles mit dem Verein. Und dann hattest du dann von 11:30 bis 15 Uhr nochmal Schule. Und dann am Abend halt auch mal 18 Uhr Training. Und das ging immer so die ganzen Wochen, dass man insgesamt, glaube ich, 8 Mal trainiert hat, dann noch einmal Schulsport hatte und am Wochenende gespielt hat. Also das war wirklich super gepaart und super aufeinander abgestimmt, gerade auch wenn es um Lehrgänge ging, um Jugendlehrgänge bei der Nationalmannschaft oder bei der Landesauswahl, waren die Lehrer sehr, sehr verständnisvoll und haben auch sicherlich auch ein bisschen auf unseren Plan geschaut. Also wenn wir gesagt haben, okay, wir sind in der Woche beim Lehrgang, dann schreiben wir darauf die Woche keinen Test, sondern erst die Woche darauf. Also es wurde sehr auch auf uns abgestimmt, was auch ziemlich, ziemlich gut und dankbar war. Dann konnten wir uns auch maximal gut verbinden. Also diesen Sport und die schulische Ausbildung, die ja auch sehr, sehr wichtig ist, weil man ja mit Handball auch nach der Karriere oder vom Handball nach der Karriere jetzt auch nicht die ganze Zeit leben kann, sondern auch danach arbeiten muss. Und da ist dieser Grundstein ganz wichtig.
Ja, und im Notfall hat auch ein anderer für dich den Test geschrieben, oder?
Also, der gute Klassenkameraden hat.
Der Klassenbeste musste immer 2 Tests ausfüllen.
Bei einer Hausarbeit hat man sich sicherlich Hilfe geholt, aber bei Tests
wird es schwer.
Die Möglichkeiten begrenzt, ja. Aber was ich auch gut finde, also weil man trotzdem ja auf der anderen Seite alles oder auch lernt, sein Zeitmanagement zu koordinieren, was ja auch dann im späteren Leben wichtig ist. Also da hat man wirklich die Grundlagen gelernt, 2 wichtige Sachen im Leben auf einmal so zu legen und zu gestalten, dass dann auch alles möglich ist.
Machst du aktuell irgendwas? Also du bist jetzt natürlich Profi, aber verfolgst du irgendein Studium, Ausbildung, um dich auch gerade auf die Karriere nach dem Handball vorzubereiten?
Ja, also ich studiere gerade BWL an der Fernuni in Göttingen. Genau, weil mir das auch wichtig ist, auch in anderen Bereichen schlau zu werden oder sich da zu bilden. Und dann sicherlich interessiert mich auch dieser Sportwirtschaftssektor. Aber ob es dann da auch lang geht nach der Karriere, das weiß man nicht. Aber auf jeden Fall setzt man sich da die Grundsteine, dass man auf jeden Fall was in der Hand hat und was etwas damit anfangen kann.
Hast du noch ein paar Jahre Zeit?
Genau, genau. Weil zum Beispiel, wenn man jetzt so eine Bundesliga-Saison hat, wo man nicht europäisch spielt, da bräuchte ich sogar was, was ich noch nebenbei machen kann. Also muss jetzt nicht unbedingt ein Job sein, wo ich dann nach dem Training hin muss, aber so eine Nebenbeschäftigung, Nebentätigkeit, ich glaube, das tut einem schon ganz gut. Dann hat man auch noch mal ein bisschen andere Themen, die man im Kopf hat und nicht nur Handball.
Also der Kraftraum hört auch nachmittags auf.
Das stimmt, das stimmt.
Deswegen, also es gab auch Linkshänder auf Rückraum rechts, sie haben bis Anfang 40 gespielt. Also von daher, da hast du noch ein bisschen Luft.
Ja, das stimmt. Ja, da muss man dann fleißig im Kraftraum sein.
Ja, du hast es gerade angedeutet, Steffen Weinhold. Ich habe irgendwo gelesen, Steffen Weinhold hat ja Abschiedsspiel in Kiel gehabt. Er war dein Vorbild. Erzähl uns ganz kurz, was ihn zu deinem Vorbild gemacht hat.
Ich glaube einfach seine Körpergröße und seine Art Handball zu spielen, weil ich ja auch 1,89 bin und auch damit nicht der Größte und man auch jetzt im modernen Handball oder sicherlich, dass auch im modernen Handball mir zugutekommt, aber gerade so sind ja trotzdem Hühn im Innenblock stark und groß und ja, da hat man sich schon versucht abzugucken, wie er trotzdem da durchkommt, wie er trotzdem Würfe über die bekommt. So sein Beidbeiner, seinen berühmten Beidbeiner aus der zweiten Welle. Also solche Sachen hat man sich da angeguckt. Und hat auch, wie ich gesagt habe, man auch gemerkt, dass es auch nicht nur viel Kraft, nicht nur viel Technik ist, sondern auch viel Kraft, viel Explosivität, die man mitbringen muss. Und da muss man auch einen guten Mix finden, eben zwischen Technik, Training, Technik, Aneignung und dann auch viel Kraft. Und diese Technik, diese Art und Weise, wie er spielt, habe ich mir versucht, ein wenig abzugucken und dann auch gerade in der Jugend dann auch irgendwo umzusetzen.
Kennst du noch andere Linkshänder, die auch nicht ganz so groß sind, die hätten als Vorbild dienen können? Deutsche Spieler?
Christian Zeitz wahrscheinlich.
Da gab es noch kein Fenster, das konntest du nur nicht sehen.
Wenn du da saßt, das bei dir kein Fenster, was war dann bei mir?
Ja, bei dir war noch schwarz-weiß.
Ja, ja, vielen Dank. Da hast du Christian ab und zu mal, das ist ja nur noch nicht so lange her, aber hast du das ein bisschen in Erinnerung, sein Spiel?
Ein wenig auch, ja. Viel gegen die Hand, würde ich sagen, ne? Viel gegen die Hand war es.
Was? Ich bin weder zur noch gegen die Hand gegangen, ich habe einfach gewonnen.
Geradeaus durch. Also Christian hat Lücken gesehen, wo kein anderer welche gesehen hat, ja. Kann man das so sagen?
Das hast du jetzt gesagt, Henning.
War meine Interpretation.
Vielleicht hast du den Ball nicht gesehen, als er durch die Lücke gekommen ist. Deswegen.
Ja, ich habe ihn meistens erst dann gesehen, wenn ich aus dem Tor geholt habe, wenn wir im Training gegeneinander gespielt haben. Naja.
Ja, die Keule habe ich leider noch nicht. Die brauche ich noch.
Ja, jetzt hast du gerade angesprochen, was sind deine Stärken und wo willst du dich noch verbessern? Jetzt hast du gesagt, wahrscheinlich die Wurfstärke.
Und noch. Ja, genau, also dieses viel aus dem explosiven Schritt möchte ich daran noch arbeiten, weil ich brauche schon, sage ich mal, ein wenig Anlauf oder ein wenig Schwung, damit ich auch in mein Spiel komme und ich jetzt vielleicht nicht so der Giesli bin, der einfach aus dem ersten Schritt komplett explosiv bin. Daran würde ich schon gerne arbeiten, weil das auch nochmal vielleicht einen anderen Touch gibt, wenn man halt vielleicht Zeitspiel hat, im Stress ist und dann mal auch mal aus dem Stand was kreieren kann. Ja, ich glaube, das ist schon dann noch so sage ich mal, so eine Extra-Fähigkeit, die einen schon noch mal gefährlicher macht. Und ja, da wiederum ist ja meine Stärke, wenn ich dann mich in Schwung gespielt habe, ich glaube schon, dass ich damit gut Kraft agieren kann und immer vielleicht einen zweiten Spieler binden kann und dann es auch gut schaffe, den Ball weiter zu spielen. Und vielleicht auch da in der Scheidung ein gutes Händchen haben.
Na, da musste ich Justus Fischer einfach mittags abholen zum Krafttraining. Und dann
ah, der hat leider kein Auto.
Ja gut, er holt sein Vater kann euch doch fahren. So.
Das stimmt.
Jetzt habe ich gelesen, bis 2026 bist du vertraglich in Hannover gebunden, möchte ich gar nicht so sagen, sondern ist dein Vertrag, deine Vertragslaufzeit. Was sind deine Ziele mit Hannover?
Ja, wir möchten uns schon etablieren in dieser brutalen Bundesliga im Haifischbecken mittlerweile. Also, wenn ich jetzt so aufzähle nach den Top 4 Teams, was da alles in welcher Qualität rumspielt, Gummersbach, Melsung, wir Hannoveraner, Leipzig will wieder oben angreifen. Also, es ist wirklich brutal zu sehen, wo man die Punkte holen muss, um dann wirklich auf den 7. Tabellenplatz zu kommen. Und es ist auch sehr verrückt, dass wie die Dichte ist und dass ein kleiner Leistungsausrutscher direkt eine Niederlage bedeuten kann. Hat man ja jetzt wieder gesehen, dass Gummersbach gegen uns überragend effizient spielt und uns zu Hause schlägt und dann zu Hause auf einmal gegen Lemgo verliert, was gar nicht so zu erwarten war. Und Lemgo da ein überragendes, diszipliniertes Spiel wieder abgerissen hat. Also es ist schon Wahnsinn, was in der Bundesliga jetzt abgeht und wie die Ansprüche einfach gestiegen sind. Und dass man immer mehr Budget für denselben Tabellenplatz als für eingefühlt braucht. Aber ist auch eine sehr spannende Aufgabe. Und ich habe ja auch bewusst den Vertrag unterschrieben, um dann auch diese Nummer-1-Rolle anzunehmen auf Rückraum rechts. Und da möchte ich eben auch ein Teil von dieser Konstanz sein und eben dafür sorgen, dass wir uns da oben auch absetzen können. Und das sind auch so meine Ziele. Und ein Traum ist auch natürlich, glaube ich, von jedem anderen auch mal in einem Final Four im DHB-Pokal zu spielen. Mhm. Weil das ist so das Nächstmögliche, sage ich mal, was als Highlight für einen Verein wie Hannover anstehen kann. Dass man schnell, also wenn man eine gute Leistung zeigt, dass man auch über 60 Minuten große schlagen kann und dann auch mal schneller in eine Möglichkeit kommt, einen Titel zu holen. Aber ich glaube, davon träumen alle 18 Bundesligamannschaften.
Jetzt gab es vielleicht als Kind für dich einen Verein, wo du immer dafür gebrannt hast oder wo du gesagt hast, da möchte ich unbedingt mal spielen. Also zum Beispiel in Magdeburg kennt sich zwar aus, jetzt schon in der Stadt, vielleicht wäre das so ein Verein, wo du sagst, da könnte man nochmal hin.
Barcelona, Paris.
Wer spielt?
Als Kind war ich immer großer Flensburg-Fan, weil ich das irgendwie auch die enge Halle auch sehr beeindruckend fand und einfach die Mannschaft noch mit großen Namen gespickt, auch dann noch Steffen Weinhold eben, wo ich da schon auch ein Fan von ihm war. Aber aktuell würde mich halt nur die Bundesliga reizen tatsächlich, also diese großen Namen Ausland würde mich wahrscheinlich eher weniger reizen, einfach weil ich es mag, Spieltag für Spieltag meine beste Leistung abliefern zu müssen. Schauen wir mal, ob ich in 6 Jahren noch dasselbe sage. Aber ja, ich würde gar nicht sagen, dass ich einen bestimmten Club habe, zu dem ich wechseln möchte, weil das sollte schon alles Sinn und Verstand haben, was ich mache. Und da bin ich auch in Hannover sehr glücklich, weil das einfach zueinander passt. Und dann schauen wir einfach mal, wie es in 2 Jahren aussieht und genau, und welchen Weg wir dann da gehen.
Also die Flensburg-Bettwäsche ist noch in der Schublade.
Neben der SC Magdeburg-Bettwäsche.
Habe ich alles jetzt im Keller geräumt.
Hat die Freundin gesagt, nee, da, das geht nimmer. Ich bin Flensburg mit.
Ja, sag uns für dieses Jahr, was sind die Ziele, die ihr mit Hannover habt für diese Saison?
Ja, ich glaube, wir wollen uns schon vielleicht den Platz 6 ein Stück weit zurückholen, den wir letztes Jahr verloren haben an Gummersbach, aber wobei auch Gummersbach das so zu Recht verdient hat und auch sehr souverän war. Aber diese Souveränität möchten wir uns sicherlich irgendwo abschauen und auch so eine Killer-Mentalität haben, dass wir, wenn wir mal ein Top-Team schlagen, dann auch auswärts unsere Pflichtaufgabe machen. Weil es war bei uns leider so, dass wir halt eben Top-Team geschlagen haben, 3 Tage später auswärts im Lemgo gespielt haben und gar nicht die Mannschaft unterschätzt haben, sondern einfach unsere Leistung nicht gebracht haben. Hm. Weil wir halt nicht imstande waren, halt diese Konstanz über mehrere Spieltage zu bringen. Mhm. Und das wird halt das Ziel sein, diese Challenge, dann um den Platz 6 dann auch zurückzuholen.
Aber es reicht manchmal auch aus, wenn man eine zweite gute Halbzeit spielt, so jetzt wie in Wetzlar, sage ich mal. Was war da anders wie in der ersten Halbzeit? Was habt ihr da anders gemacht?
Ich glaube, wir hatten schon eine kompaktere Abwehr. Und wir haben auch, glaube ich, gemerkt, dass Wetzlar oder bei Wetzlar die Kräfte auch schwinden. Die waren anfangs auch sehr bissig und wirklich auch hatten einen riesigen Zug zum Tor. Und je mehr Kräfte die ihnen verließen, umso ja, weniger haben die auch aufs Tor dann gezogen oder sind Richtung Tor gezogen. Und ich glaube, es war ein Mix von beiden, dass wir einen guten Torhüter hatten und eine feste Abwehr, aber die uns dann auch Bälle geschenkt haben, weil die auch erschöpft waren und dann eben nicht mehr diese Spannung aufbauen konnten. Und die haben uns dann, muss man auch sagen, ein Stück weit gleich gemacht, dann am Ende diesen Sieg einzufahren, diesen hohen Sieg.
Jetzt war ja dieses Jahr, du hast eine herausragende Europameisterschaft gespielt, bei Olympia entscheidend mit zu beigetragen zu diesem Erfolg. Damit steigt natürlich auch die mediale Aufmerksamkeit. Wie gehst du damit um? Ist das für dich wertschätzend angenehm oder ist es für dich eher eine Belastung?
Eine Belastung würde ich jetzt nicht sagen, aber es war schon sehr viel. Also auch in der Menge, die ich halt irgendwo nicht brauche. Einfach weil ich nicht gern im Mittelpunkt stehe. Und da bin ich froh, dass ich jetzt in Hannover bin und sich alles beruhigt hat. Und wenn es so wäre, dass diese mediale Aufmerksamkeit wirklich Tag für Tag wäre, dann wäre es schon eine Belastung. Für diesen Zeitraum im Sommer, für diese Wochen war es ganz angenehm. Auch schön irgendwie, weil es ja wirklich eine Wertschätzung war. Aber irgendwann wurde es auch anstrengend. Und deswegen bin ich da auch froh, dass es jetzt wieder alltäglich ruhig ist.
Ah, zum Glück hat das nicht deine Spielleistung beeinflusst, deine mediale Aufmerksamkeit. Also ich glaube, wie du mit einer Lockerheit da die Spiele absolviert hast, das war im Januar und auch jetzt bei Olympia, das war schon beeindruckend.
Ja, da ist man, glaube ich, in einem Flow, dass man vielleicht gar keine Zeit hat, darüber zu überlegen, in welcher Aufmerksamkeit man gerade vielleicht steht, sondern dass man in einer Blase ist, bei sich in der Mannschaft und auch eben sein Spiel durchziehen kann, in einem Flow gerät und ist. Und einfach in so einer Bubble, sage ich mal. Und dann hat man eben erst danach Zeit, das alles aufzuarbeiten. Und dann merkt man, oh ja, das hat schon gezerrt. Und jetzt kommen immer noch Anfragen und die zerren auch. Und da sucht man sich einfach gewisse Sachen aus, die man dann macht oder die man halt auch eben weglässt, weil man sagt, okay, das wird jetzt auch zu viel und ist einfach nicht mehr in der Kapazität drin, weil man möchte ja auch irgendwo genießen und einfach den Moment leben. Und dann hat man einfach als Mensch nicht mehr diese Kapazitäten, um alles dann noch zu beantworten, was an Anfragen reinkommt.
Wo suchst du einen Ausgleich neben dem Handball? Hast du irgendwas, ein Hobby?
Wenn ich dann am Studium sitze, verbringe ich da schon einiges an Zeit, aber ansonsten bin ich so eine Art Hobby-Barista, also ich habe zu Hause eine Siebträgermaschine, also probiere ich mich da mit verschiedenen Bohnen aus, probiere mich noch bei Latte Art aus, aber ich kriege das Herz immer noch nicht konstant hin.
Welche Bohnen sind momentan dein Favorit?
Wir haben in Hannover eine Kaffeemanufaktur, ja. Und die haben Furioso-Bohnen, heißt das, Espresso-Bohnen, schon ziemlich stark, aber auch schokoladig. Das sind aktuell meine Lieblingsbohnen. Aber wenn wir auch jetzt wie letztes Jahr europäisch unterwegs waren, dann habe ich mir auch in der Stadt einen Kaffee gesucht und da mal Bohnen mitgenommen. Um mich da auszuprobieren, weil es da schon irgendwie eine Leidenschaft für mich ist. Aber ansonsten gehe ich auch mal mit Freunden raus. Wir gehen mal entspannt essen und erzählen nicht nur über Handball. Und da finde ich so einen guten Mix und Ausgleich zwischen Uni, Freunde und Hobby.
Sehr schön. Zum Abschluss, haben wir irgendeine Frage oder irgendein Thema vergessen, was du vielleicht noch ansprechen möchtest?
Ich glaube nicht. Also
haben wir alles so beleuchtet. Sehr schön. Glaube, ja. Renas, dann bedanken wir uns bei dir, dass du unser Gast heute warst. Wir drücken dir mit Hannover die Daumen, dass ihr eure Ziele erreicht und natürlich mit der Nationalmannschaft werden wir das verfolgen, dass ihr weiterhin auf diesem Niveau spielt wie in diesem Jahr. Drücken dir dafür die Daumen. Alles Gute für dich, viel Gesundheit und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.
Alles Vielen Gute. Dank.
Mach's gut. Ciao. Ciao. Ciao.